Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Viele fühlen sich ja absolut überwältigt von den ganzen Geschehnissen, die in der Welt so passieren. Und das nicht erst seit heute oder gestern, sondern das hört man ja schon seit Jahren. Also gerade du, Marc. Marc Raschke sitzt übrigens überraschenderweise mit im Studio heute. Kriegt ja auch immer mal wieder Nachrichten mit, was kann ich denn tun, Herr Raschke? Und auch ich auf meinem noch relativ kleinen Account auf Instagram kriege immer mal wieder die Frage, was sollen wir noch tun oder ist das alles so schrecklich? Und wie kann man sich eigentlich gegen all das wehren? Und genau darüber wollen wir heute sprechen, heute in der Sonderfolge. Ja, und stellen uns vielleicht auch mal die Frage aus aktuellem Anlass, ob man diese ganzen Putins und Trumps dieser Welt unter Kontrolle bringt und führen kann, indem man ihnen zum Beispiel ein Trikot schenkt mit der Nummer 47 drauf.
Ja, da hat, glaube ich, Herr Merz wirklich das Gegengift gefunden. Ein Trump, der sonst irgendwelche Boeings von irgendwelchen saudischen oder was war es?
Katar.
Katar hatte ihm ja eine Boeing geschenkt. Andere Leute karren ihm da Goldbarren hin. Und und dann kommt Fritze Merz und sagt, ein Trikot. Und da hat das ja vor allem dann im Nachhinein auch noch so schön gegenüber der Tagesschau erklärt, er habe ja ein Trikot ihm geschickt mit der Nummer 47, weil er ist ja der 47. Präsident. So. Und hat sich gefreut wie so ein kleiner Junge. Oh Gott.
Ja, also es ist nicht nur der Akt an sich, der schon irgendwie peinlich war, weil er ihm das auch so fröhlich grinsend überreicht hat, so ganz, ganz stolz, als er würde er seinem Lehrer so einen polierten Apfel aufs Pult legen, sondern es war wirklich... Es war so cringe, dieser Moment an sich schon, wo man auch in Trumps Gesicht gesehen hat, tollen T-Shirt. Ja, dann eben bei der Tagesschau dieses Reel, das empfehle ich wirklich jedem, sich das einmal anzugucken, weil man möchte erst verschwinden, also im Boden verschwinden und dann irgendwann findet man aber so einen Zugang über Humor und lacht sich da ziemlich kaputt, vor allem, wenn man sich die Kommentare durchliest und sieht, Friedrich Merz hat wirklich gar keine Aktien mehr. Am schönsten fand ich einen Kommentar, in dem stand, man bringe ihm eine Tür, er möchte gehen.
Ja, das stimmt. Also er empfiehlt sich jedes Mal aufs Neue dafür, dass man ihn endlich abschafft, den Merz. Und vor allen Dingen, was ich so extrem schlimm dabei fand, war dieses Posting, was er dazu abgesetzt hat, wo er ja dann so sinngemäß sagte, hey Donald, wir sind doch im gleichen Team. Ja, und da muss man sich auch fragen, in welchem Team sind wir denn mit Herrn Trump? In dem Team der Despoten, der Faschisten, der verurteilten Sexualstraftäter, der korrupten Kleptokraten. Also welches Team genau meint denn Herr Merz? Und ich finde das so schlimm, dass ausgerechnet ein deutscher Kanzler, ich kann es ja immer noch nicht sagen, dieses Wort, also im Zusammenhang mit Merz, aber ein deutscher Regierungschef, ausgerechnet ein Deutscher, einem Faschisten ein Deutschland-Trikot in die Hände drückt. Also das ist auf so vielen Ebenen, tut das weh. Ekelhaft.
Oder es ist eine Zukunftsvision, wer weiß, ne? Okay, aber bevor wir jetzt natürlich, um Gottes Willen, Frau Müller, was hat sie da wieder gesagt? Wir reden ja jetzt heute drüber, wie wir das aufhalten können, dass es eben nicht so weit kommt. Und zwar haben wir das ja in der vorletzten Folge, meine ich, schon so ein bisschen angeteasert, dass es um dein Buch Mehr Pogo-Wagen, wie progressiver Populismus die Demokratie beleben kann, geht. Spiegel-Bestseller übrigens, also war tatsächlich auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Direkt in der Woche, als es erschienen ist. Und da hast du unter anderem ja darüber gesprochen, dass die Rechten in Deutschland es längst verstanden haben, wie Politik heute funktioniert, nicht über sachliche Inhalte, sondern Emotionen. Und jetzt merke ich schon, wie ganz Deutschland zusammenzuckt und sagt, Emotionen, das geht doch gar nicht, wir müssen doch über Fakten sprechen, wir müssen doch aus dieser Emotionalisierung mal wieder rauskommen. Und da sagst du ja, forget it, das wird auf keinen Fall passieren. Und du schreibst auch in deinem Vorwort, dieses Buch wird eine Zumutung sein. Warum?
Ja, eine Zumutung, weil ich tatsächlich allen empfehlen kann, weg von ihren Fakten zu kommen. Also diese Idee, dass wir tatsächlich die AfD noch mit Fakten stellen können, das haben wir jetzt Jahre probiert, hat irgendwie nicht geklappt. Die Leute sind auch überhaupt nicht mehr für diese Fakten empfänglich, weil aber auch nüchtern betrachtet im Netz immer auch Gegenfakten da sind. Und man ja, wenn man da auch nicht so komplett drin ist in den Themen, auch irgendwann tatsächlich Zweifel kriegt, was soll ich denn jetzt noch glauben? Viele schalten dann ab oder sind dann irgendwie so mal so, mal so. Also es ist ja diese Technik, die benutzen die Rechten, die ist ja sehr, sehr empfänglich für viele Menschen. Es ist eben x-fach günstiger, über Emotionen zu gehen, weil die, salopp gesagt, sofort ins Kleinhirn gehen, während Argumente sich mühsam erarbeitet werden müssen, abgewogen werden müssen, vielleicht sogar relativ sind und so weiter. Für diese Sache haben wir keine Zeit mehr. Also wir kennen alle Argumente und ich plädiere ja immer dafür, dass wir auch allmählich mal in den Zustand kommen sollten, daraus mal eine Lehre zu ziehen aus dieser Erfahrung, die wir bislang haben. Also sprich, jetzt nicht mehr die Leute zurückholen mit Argumenten, sondern uns emotional darauf vorbereiten, was da vor uns liegt. Und das, glaube ich, ist für viele eine Zumutung.
Wir waren ja auch gestern beide bei einem Auftritt von Andreas Kemper, Soziologe, großartig, ich liebe ihn sehr. Also auch unter anderem, was er über Männlichkeit, über rechte Männer, rechte Kerle heißt, ein sehr gutes Buch von ihm, geschrieben hat. Also wirklich ganz, ganz toll, kann ich sehr empfehlen, auch mal sich die Podcasts mit dem anzuhören. Und der hat ja auch an einem Punkt gesagt, und da habe ich auch wieder an dein Buch denken müssen, naja, dieses fast staccatohafte, also dieses sehr, sehr vereinfachte, diese Sprache, die einfach sehr, sehr zugänglich ist, dass eben die Nazis es damals auch schon benutzt haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, Nazi ist gleich böse, richtig. Aber offensichtlich waren sie sehr erfolgreich mit dem, was sie da getan haben früher.
Genau, also die Technik ist, glaube ich, bei Generationen die gleiche. Dieses Einfache, ne, ich meine, nicht umsonst hat die Bild-Zeitung auch so viel Erfolg, weil sie eben doch noch mit einer Überschrift wie "Wir sind Papst" einfach die Leute abholen. Und ich glaube, dass jedes Thema mit dieser Methodik auch runterrechenbar ist. Also wir können jedes Thema emotionalisieren und verkürzen. Wir müssen uns dann aber, und das ist ja wieder das, wo sich dann, und deshalb ist das, glaube ich, auch eine Zumutung, wo sich dann insbesondere das linke Milieu immer so gegen wehrt, dass man dann vielleicht nicht so 100% die Wahrheit sagt, sondern nur 80% oder vielleicht sogar nur 60%. Und dann muss man sich fragen, ja gut, wollt ihr jetzt immer Recht haben, aber verlieren? Oder wollt ihr nicht mit so ein bisschen, naja, nicht ganz die Wahrheit sagen, aber immer in den Ziel kommen? Und dann, wenn ihr im Ziel seid, könnt ihr ja immer noch die restlichen 30-40%, die ihr da nicht gesagt habt, dann auch sagen. Aber es ist da oftmals gar nicht der Wille da zu gewinnen, sondern es ist immer dieses, ich möchte Recht behalten und ich möchte vor mir selbst, ne, mir abends in die Augen schauen beziehungsweise in den Spiegel schauen und sagen, das war doch ein sehr redlicher Tag. Ich glaube, von diesem Trip müssen wir dringend weg. Und das ist noch nicht mal eine Empfehlung im Sinne von eine Geschmacksfrage, sondern, und das ist ja auch in dem Buch explizit beschrieben, es geht mir nicht darum, dass wir eine bessere Politik mit progressivem Populismus machen. Besser ist sowieso ein sehr relativer Begriff in einer Zeit, ne, wo alles eben auch sehr relativ wird, sondern es geht mir natürlich darum, dass wir dem rechten Lager die PR-Räume dichter machen. Ja, also das, was man so gemeinhin so im Fußball, ne, Räume eng machen, heißt ja letztendlich, dass wir versuchen, dem Gegner gar nicht mehr die Möglichkeit lassen, da noch durchzukommen, weil wir plötzlich die Schlagzeilen bestimmen, weil wir verstanden haben, was Mediendemokratie ist und weil wir die Logik von eben Öffentlichkeitsarbeit nutzen, aber eben für unsere Zwecke. Und das muss auch mal provokativ sein und das muss auch mal verkürzt sein.
Genau, und verkürzt heißt ja nicht immer gleich Lüge, ne? Also ich finde ja, es gibt ja ganz viele Dinge, da muss man auch nicht mal lügen. Man muss einfach nur mal aufhören, immer minutenlang irgendwelche Erklärungen zu liefern. Und das sehe ich ja auch ganz viel auf Social Media, wenn dann die Leute in den Kommentaren sich auf so einen Troll in den Kommentaren einlassen, um den ganz lang zu erklären, warum das jetzt nicht so gut ist, was er da geschrieben hat, weil es ist doch so und so. Und da ist ja immer noch dieses Verständnis von, aber die müssen es doch nur mal begreifen. Und da müssen wir, glaube ich, auch mal begreifen, erstens, dass die das nicht begreifen wollen, sondern dass es wirklich eine emotionale Angelegenheit ist und sehr viel Frust dahinter steckt und auch inzwischen Hass. Und zweitens, dass es auch irgendwie eine arrogante Einstellung ist, zu glauben, dass wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben und dass die anderen einfach nur unsere Sicht der Dinge aufnehmen müssen. Und das ist halt auch schon, also ich nähere mich denen ja gar nicht auf Augenhöhe, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht glaube. Und dieses, wir müssen sie über Inhalte stellen, ich finde, das sieht man momentan, kannst du gerne mal deine Einschätzung gleich auch in Bezug auf dein Buch zugeben. Man sieht es momentan sehr, sehr gut an einem Profil auf Instagram, nämlich Lorenz Seger. Den werden ganz viele kennen jetzt, glaube ich, weil ich kriege da sehr viele Videos immer von zugeschickt. Du bestimmt auch, oder?
Ja, ja, genau.
Und der hat ja in kürzester Zeit geschafft, auf über 400.000 Follower zu kommen. Also schon eine großartige Leistung im Grunde. Und jedes Video besteht ja daraus, dass er sehr reduziert, also er sieht eigentlich immer gleich aus, steht immer gleich weit entfernt von der Kamera und redet in ein Mikro rein, also bezieht sich auf verschiedene Sachen, die so passieren, um die dann sachlich einzuordnen mit einer sehr, ja, fast schon monotonen Stimme, einfach wirklich Fakten, alles nochmal einordnen. Und ich glaube, ich halte es auch für, naja, bringt uns das jetzt weiter? Ich weiß es nicht, ich persönlich glaube nicht, da werde ich vielleicht auch den einen oder anderen bösen Kommentar jetzt für kriegen. Ich erkläre mir den Erfolg so ein bisschen so, dass er wie die eine Hoffnung von Mitte links noch ist, die Hoffnung, dass Vernunft doch noch eine Rolle spielt, ne? Weil das ist ein vernünftiger Kerl und der erklärt das alles vernünftig, genauso wie wir das alle so sehen. Und ja, aber ich denke mir auch, wir versuchen das seit 10 Jahren, also anfangs haben wir die AfD nicht so ernst genommen, dann haben wir auf einmal, also vor allem die CDU, dann gesagt, ja, wir müssen sie ja ernst nehmen. Ne? Also es gibt ja nur anscheinend ignorieren oder sie umarmen, nur diese Kontraste, anstatt halt auch mal was dazwischen zu suchen. Genau, also stets einbeziehen, anstatt sie auch einfach mal abzuwehren und tatsächlich mal zu überlegen, wie kann man es abwehren. Und wenn ich mir dein Buch so angucke, finde ich, das ist ja, da geht es nicht nur um Abwehr, sondern es ist ja auch ein Stück weit Angriff.
Absolut. Also dieses Thema Angriff, das müssen wir dringend spielen. Zu Lorenz Seeger vielleicht kurz, sehe ich so wie du. Also er hat Erfolg, zweifelsohne, und sei ihm auch alles gegönnt. Ich glaube aber wirklich, dass er ein Lager abholt, die zugegebenermaßen vielleicht wirklich nochmal so die Zusammenhänge verstehen wollen. Und das ist auch richtig, dass es für die ein Angebot gibt, weil ich glaube, die Zusammenhänge sind tatsächlich oftmals nicht so klar den Leuten, weil sie sich halt nicht mit Politik sonst beschäftigen oder mit diesen Zusammenhängen. Aber ich glaube eben, dass wir damit mit so einer Art nicht die AfD kleinkriegen oder den ganzen rechten Rand. Im Übrigen sagt es ja Andreas Kemper, der hat ja auch auf der Bühne dann so schön nochmal die Herkunft der AfD beschrieben, bis weit vor die Gründung der AfD, und hat unter anderem das Buch von Thilo Sarrazin genannt. Das war so mit ein Auslöser für ihn damals, ne, dieses Deutschland schafft sich ab, wo ja auch gudeste genetische Konstruktionen da geschaffen wurden, wo man auch dachte, ey, das ist Rassentheorie, as fuck. Und schon damals gab es in seinem Zirkel von Thilo Sarrazin auch Leute, die danach plötzlich im Gründungsteam der AfD waren und so weiter. Also schon früh sind also solche Gedanken da eingeflossen in diese Partei. Und das heißt also, wir können jetzt mit mal eben einem Video, wo wir was erklären oder so, diesen ganzen Prozess, der ja schon über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geht, gar nicht aufhalten. Sondern wir müssen tatsächlich umschalten, auch wieder so ein Beispiel aus dem Fußball. Ich bin übrigens gar kein Fußballfan, aber ich finde diese Parallelen manchmal gar nicht so schlecht. Also dieses schnelle Umschaltspiel. Ja? Also man guckt, dass wenn man angegriffen wurde, dann sich nicht erstmal in die Verteidigung rettet und versucht zu erklären, warum das alles nicht so ist, sondern man ignoriert das und geht gleich in den Gegenangriff. Und der Gegenangriff ist nötig, weil in Anführungszeichen das nur die Sprache der Rechten ist, beziehungsweise auch mit Blick auf die Schlagzeilenhoheit wir eben gucken müssen, dass wir den Medien etwas bieten, damit wir die Schlagzeilen mindestens, sag ich mal, zur Hälfte verdrängen der Rechten, und dann haben die einfach mal weniger PR für sich. Und das PR wir aktuell auf allen Ebenen der Medienwelt haben für die AfD, das ist ja zweifelsohne, selbst wenn sie nicht eingeladen sind, wird über ihre Themen gesprochen. Also dementsprechend, ne, kann ich absolut nicht verstehen, dass dann einige sagen, ja, aber die werden ja nur so und so selten eingeladen. Ja, da, wo sie nicht eingeladen werden, wird aber über ihre Themen gesprochen. Also ihre Themen sind omnipräsent. Und wir haben ja gesehen bei Timmy, dem Wahl, wie extrem plötzlich eine Aufmerksamkeit medial gelenkt wird. Wir haben ja teilweise in Spitzenzeiten jede Schwimmflosse in ihrer Bewegung wahrgenommen und mitbekommen per Live-Ticker, dass jetzt ein Vogel neben ihm gelandet ist und so weiter und so fort. Und die ganze Welt guckte auf einen dahinsiechenden Kadaver. Ja? So. Und komischerweise jetzt, wo er tot ist und wo man jetzt nur noch so ab und zu was mitkriegt, gucken wir da gar nicht mehr so intensiv hin. Und man sieht doch sehr deutlich, wie sehr Medien da einen enormen Anteil dran haben, wie wir Themen wahrnehmen. Und das ist jetzt nun auch kein Geheimnis, dass das so ist. Aber es wird immer noch, in meinen Augen jedenfalls, zu wenig darüber diskutiert, welchen Anteil eigentlich die Medien am Aufkommen der AfD haben. Ja, also dass sie sich so willfährig jedem Tabu, was sie da brechen, dann so hingeben und das sofort irgendwie 1:1 senden, anstatt es einzuordnen. Es gibt ja Möglichkeiten, es einzuordnen. Es gibt auch mal Möglichkeiten, damit auch die Wucht zu relativieren. Aber natürlich im Zeitalter von Social Media hat man natürlich lieber ein Ragebait und ein Clickbait-Thema, als dass man da irgendwie relativiert und damit die Wucht aus dem Thema nimmt.
Ja, also Thema einordnen, da hatte ich auch, ich glaube, es war ein Zeit-Podcast, aber ich will mich jetzt nicht darauf festnageln lassen, habe ich von einem Jahr oder so gehört, da war eben auch dieses Thema, da haben so zwei Journalisten einen Experten gefragt, wie soll man denn jetzt noch umgehen mit dem Thema Rechtsruck, weil egal was sie machen, sie kriegen ja immer Ärger in Anführungszeichen, und auch wenn sie dann halt auch mal hart reingehen und dann halt mit Fakten kommen, dass sie ja dann halt im Nachgang halt beschimpft werden, weil sie ja die Meinungsvielfalt nicht zulassen. Und die waren da für mich überraschend wirklich dann auch ratlos, wie sie vorgehen sollen. Während ich mir persönlich denke, ja, was ist doch euer Job, die Fakten zu liefern? Da würde ich mir doch gar nichts erzählen lassen. Also so sicher muss man sich in seinem Job doch eigentlich auch sein, dass man sagt, ja, ja, aber es ist nun mal, it is what it is, ne? Wie ich immer so sage. Und daran kommst du halt eigentlich als Journalist nicht vorbei. Das ist eigentlich eine Bankrotterklärung.
Ja, aber daran sieht man auch, wie sehr Medienhäuser unter Druck stehen, beziehungsweise wie sehr sie auch keine Antworten auf die Mechaniken von Social Media haben. Da wird man halt dann plötzlich zum Knecht eines Algorithmuses und muss dann da liefern, damit es eben Klicks gibt, damit man morgens in der Redaktionskonferenz als der Held dasteht, der plötzlich so und so viele Klicks und daraus plötzlich resultieren so und so viele Abos entwickelt hat. Also das ist schon abenteuerlich zu sehen, wie sehr Medien, obwohl sie ja inzwischen, also ganz zu Anfang haben Medien ja den Fehler gemacht, als Internet aufkam, haben sie ja so gehandelt nach dem Motto, das setzt sich nicht durch, wir machen weiter unser Printprodukt und packen ein bisschen was auf die sozialen Kanäle. Irgendwann haben sie verstanden, scheiße, das geht doch nicht weg, wir müssen was im Internet in den sozialen Kanälen machen, ein bisschen auch angepasst daran. Das ist jetzt das Problem, sie haben sich so weit aufgegeben journalistisch, dass sie das kaum noch schaffen, journalistische Inhalte zu liefern, die irgendwie Reichweiten haben. Ich will damit nicht sagen, dass das nicht alle schafft. Also es gibt einige, die ja immer noch das richtig gut schaffen. Und wie gesagt, das ist dann so auch Stichwort Lorenz Seger. Es gibt Leute, die das sortieren und einordnen und alles richtig. Aber in meinen Augen oder in meiner Erfahrung auch, erreichen die eben nicht diese kritische Masse an Menschen, die man eigentlich jetzt erreichen müsste mit Inhalten. Denn da gibt es ja auch diesen Satz, und den erwähne ich ja auch in dem Buch, von Michelle Obama, when they go low, we go high. Das darf nicht sein. Also nur weil sich, sag ich mal, in Anführungszeichen die Rechten da im Dreck suhlen und wir sagen, nee, das ist uns zu fein. Also wir dürfen diese Menschen und auch damit die Kommunikation zu diesen Menschen nicht aufgeben.
Und da habe ich dir eigentlich vor ein paar Tagen noch schreiben wollen. Jetzt zu Trumps Geburtstag gab es doch diesen Käfigkampf vom Weißen Haus.
Ja, genau, ich weiß, ja.
Verrückt, ne, worüber man so redet im Jahr 2026. Und da war doch einer dieser Kämpfer, der doch da ins Mikro, war doch einer der Fighter, ja, genau. Der da ins Mikro geschrien hat, Michelle Obama ist ein Mann. Also total platt auch einfach, wo man sich denkt, um Gottes Willen, okay. Wo ich mir auch denke, ja, aber ihr mögt auch Männer eh lieber als Frauen, also hast du sie ja eigentlich gerade, ne, eigentlich gelobt, naja. Und tatsächlich gab es da bei den entsprechenden Reels sehr, sehr viele, die dann gesagt haben, liebe Michelle, wäre es jetzt nicht, also auf Englisch dann, liebe Michelle, wäre es jetzt nicht an der Zeit, mal eben nicht high zu gehen, sondern sich im Dreck mit denen zu wälzen und denen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Da habe ich halt echt an dich denken müssen, weil die Leute haben da auch genug von offensichtlich, von diesem Vigo High.
Ja klar, also das ist so dieses, ne, die intellektuelle Elite quasi prostet sich lieber zu mit einem Glas Cremant oder so, anstatt wirklich sich da auf die Straße zu begeben. Und das ist ja auch das, was vielleicht auch Parteien mal so selbstkritisch sagen, dass sie den Kontakt zu den Menschen verloren haben, weil sie eher in Funktionärsebenen denken und irgendwie sich da Netzwerke sichern, anstatt wirklich mal wieder eine ehrliche, einfache Kommunikation mit den Menschen zu erreichen. Man muss aber auch dazu sagen, das ist wirklich hochreck an Aufgabe. Also das ist High-End, wenn man das schafft, eine einfache Kommunikation. Nicht umsonst ist das, was die Bild macht, abgesehen davon, dass sie natürlich inhaltlich Grütze ist an vielen Stellen, aber methodisch ist das schon wirklich Premium. Ja, weil so eine Verkürzung auf eine Sache, die dann aber auch noch emotional wirkt, das kann eben tatsächlich nicht jeder. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, in Kommunikation zu investieren. Das heißt aber auch wieder nicht, dass man jetzt einfach mal sagt, man hat jetzt ein Social-Media-Team und dann haut man da irgendwas raus, wo man denkt, naja, bisschen cringe, bisschen peinlich, aber Hauptsache, wir sind jetzt auf Social Media und das wird bestimmt dann auch die Lösung sein.
Ja, das kennen wir auch aus beruflicher Sicht leider sehr, sehr gut. Was ich ja immer wieder beeindruckend finde, wenn ich drüber nachdenke, die erste Amtszeit von Donald Trump war ja 2017. Das heißt, in Amerika geht ja der Wahlkampf sehr, sehr früh los, ne, weil die ja sehr früh auch schon darum buhlen, wer darf der Kandidat der jeweiligen Partei dann sein. Und das heißt, Donald Trump ist 2016 spätestens auch schon sehr mit aggressiver Rhetorik, aggressiver Medienaufmerksamkeit und so aufgefallen. Und schon da haben wir darüber gelernt, also spätestens dann, als er Präsident wurde, dass das unter anderem möglich wurde ja durch Steve Bannon. Und der hat ja damals gesagt, flood the zone with shit. Also wir wussten damals schon, dass er einfach die zu 100% die Medienaufmerksamkeit haben wollte und auch zu Noten wirklich mit Scheiße, mit Sachen, die nicht stimmen natürlich, mit Populismus. Also das wissen wir schon sehr, sehr lange, im Grunde 10 Jahre. Und die AfD hat nicht anders agiert. Die wird ja von Steve Bannon inzwischen ja auch unterstützt. Ne? Also wir wissen das alles. Wir wissen auch, dass mit Faktenstellen nicht funktioniert, aus wissenschaftlicher Sicht. Wir wissen, dass es nie was bringt, wenn die Konservativen die Rechtsextremen umarmen, siehe CDU, also aus anderen Ländern, längst analysiert. Und da muss ich ja wieder mal sagen, wir haben kein Analyseproblem in Deutschland, sondern wir haben immer ein Umsetzungsproblem. Und wenn tatsächlich mal jemand in die Umsetzung gehen möchte, und jetzt komme ich zu meinem Beispiel aus deinem Buch, dann ist ja der Aufschrei immer recht groß, weil dann kommen ja immer so Bedenkenträger eben an und sagen, nee, das geht alles so nicht. Machen wir es doch lieber eben wie Lorenz Seeger und erklären es lieber alles nochmal, wo wir wissen, auch wissenschaftlich belegt, das funktioniert nicht. Und jetzt hast du ja in deinem Buch unter anderem geschrieben, dass du mal einen Workshop gegeben hast zum Thema Populismus und dass im Laufe dieses Workshops da ja tatsächlich zwei Teilnehmende ausgestiegen sind, weil sie sich geweigert haben, diese Methodik der Rechten, die du da vorgestellt hast und die man ja durchaus als Linksmitte auch mal daran sich bedienen könnte, zu nutzen. Erzähl mal kurz, was da passiert ist.
Ja, ich habe das auch offen gesagt im Nachhinein auch noch lange drüber nachdenken müssen, weil ich es so komisch fand. Ich hatte halt gesagt, es ist ja, wenn man mal es nüchtern betrachtet, schon mit Respekt zu sehen, wie auch selbst in der kleinsten Kreisebene einer AfD plötzlich mit sehr professionellen Bildern arbeitet, mit Memes, mit Schlagwörtern und so weiter. Ne? Also die haben da sicherlich ein Netzwerk dahinter, wo sie da entsprechend sich draus bedienen können und so weiter. Und so war es dann halt so, dass es in einer Region wirklich auch sehr professionelle Kommentare da gab seitens der AfD mit kleinen Bildchen. Und dann habe ich diese Bilder gezeigt und habe gesagt, was wären denn zum Beispiel, wenn man es mal eins zu eins spiegeln würde, Sätze, progressive Themen, die aber von der Sprache her so wären. Ja? Und dann haben sich diese beiden, und daran merkte ich, wie wenig abstrahiert die sich von diesem Fall denken können. Ne? Und dann haben die sich mich so aufgeregt, ja, aber das kann man ja gar nicht so sagen, was die AfD da sagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass sie das jetzt gesagt haben. Nein, das geht so nicht und überhaupt nicht. Also die haben sich so sehr dagegen geweigert, das in ihr Hirn zu lassen, ja, um es dann umzumünzen in eine Spiegelung hin zu was Progressivem, dass ich mich so gefragt habe, naja gut, wenn das, also das war für mich wirklich sinnbildlich eine Brandmauer, ne, nach dem Motto, das kommt mir nicht ins Hirn, egal wie du das jetzt drehen möchtest, lieber Herr Raschke, und egal was daraus entstehen soll. Die waren für den Rest des Workshops wirklich komplett dicht und haben danach auch der Leitung, die mich da eingeladen hatte, auch gesagt, dass sie den Raschke nie wieder sehen wollen. Also die waren richtig echauffiert darüber, dass ich es wage, ne, mit solchen Sätzen zu kommen, die ja, wie gesagt, noch nicht mal meine Sätze waren, sondern es waren Sätze der AfD. Und ja, also das fand ich, also das war für mich so ein Zeichen, wie wenig professionell Menschen mit Kommunikation umgehen, denn es ist ein Mittel, es ist ein Werkzeug. Da muss ich mich auch erstmal völlig wertneutral dran begeben, weil ich eben analysieren möchte, was ist das, was da gezeigt wird uns und wie kann ich das dann eben methodisch eins zu eins auf das übertragen, was wir vorhaben. War jedenfalls mit denen überhaupt nicht möglich. Und das war für mich auch so ein Sinnbild dafür, dass viele in Deutschland ein Problem damit haben, A, das überhaupt erstmal zu durchsteigen, was da methodisch vorliegt. Ja, die nehmen das teilweise für bare Münze, was dann steht, oder weigern sich schon alleine im Prozess der Aufnahme, dass sie das glauben wollen und so weiter. Also ganz wild.
Vielleicht, um mal den Zuhörern ein Beispiel zu geben. Also unter anderem hast du da das Beispiel wohl genannt in diesem Workshop von der AfD mit einem Bild, wo dann drauf stand, wir wollen keinen Gottesstaat. Und darüber stand in roten Kästchen etwas kleiner, deutsche Schüler konvertieren aus Angst zum Islam. So, und da hast du natürlich zu Recht auch nochmal geschrieben, wahrscheinlich nicht faktenbasierte Botschaft. Und dann hast du ja auch überlegt, wie sähe ein Plakat aus, dass wir eben genau so spiegeln, halt eins zu eins mit dieser Methodik. Und da hast du Beispiel 1 genannt, wir wollen keine Deportation, und in klein und rot darüber, auch Deutsche wollen sie gewaltsam aus unserem Land schmeißen. Oder Beispiel 2, wir wollen keinen Faschistenstaat, ergänzt um deutsche Bürger bleiben aus Angst vor rechtsextremen Schlägertruppen zu Hause.
Genau. Und da habe ich mich immer gefragt, und das frage ich auch in dem Buch, haben wir schon mal je eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, von diesen Altparteien, ich finde diesen Begriff so scheiße, weil er ja auch von der AfD geprägt ist, aber von den bisherigen Parteien, die wir so auch im demokratischen Spektrum erwähnen, haben wir jemals ein Plakat oder eine Aussage oder ein Meme in der Wuchtigkeit und in der Klarheit wahrgenommen? Klammer auf, ich habe es nicht gesehen. Wenn ihr welche habt dieser Art, sehr gerne mir mal schicken. Klammer zu, aber das ist doch genau das Problem. Wir trauen uns nicht, Dinge mal klar zu benennen, wie es ist. Und das ist eben dieses Sagen, was ist. Das ist ja ein Grundsatz im Journalismus eigentlich. Und das wäre eigentlich auch wünschenswert für die politische Kommunikation.
Absolut. Und ich muss auch sagen, im Bundestagswahlkampf im letzten, da haben wir beide ja auch schon gesagt, was machen die anderen Parteien? Wo sind die Botschaften? Und wir raffen nicht, warum es nicht immer vereinfacht wird. Und ich habe ja damals auch gesagt, weil alle so überrascht waren, dass die Linke auch so viel dazu gewonnen hat. Ich fand, die hatten halt mit das noch am besten umgesetzt. Also die AfD hatte ihre Botschaften, die CDU ist der AfD hinterhergerannt. Grüne und SPD sind halt leider so ein bisschen der CDU hinterhergerannt. Und die Linken haben dann ihre eigenen Sachen gemacht, also ihre eigenen Schwerpunkte gesetzt, unter anderem ja auch Mietpreisbremse, was ja für viele, viele, viele ein Thema ist. Und das war ja eigentlich auch, ja, also ich will jetzt nicht sagen perfekt gelöst, aber ich würde mal sagen, dadurch haben sie halt eben auch sehr, sehr viele abgeholt, weil sie es auch ein bisschen populistisch runtergebrochen haben und auch unter anderem ja so eine App dann kreiert haben, wo man dann seinen Mietpreis checken kann oder einen Mietpreisrechner zumindest auf irgendeiner Website dann eingeführt hatten. Und das war ja auch gar nicht so schlecht gemacht.
Sowieso. Und wenn man sich anguckt, was vor kurzem in New York passiert ist, Mamdani hat ja da gewonnen und zwar auch mit vermeintlich linken Themen, die aber ganz ehrlich, also lasst sie uns bitte nicht als linke Themen framen, weil es sind Themen, die eigentlich die Mitte der Gesellschaft betreffen, nämlich da geht es auch um bezahlbaren Wohnraum, da geht es um Lebensmittelkosten, da geht es um Kita-Plätze und so weiter, da geht es um öffentlichen Personennahverkehr. Das ist alles nicht links, sondern das sind alles Themen, die jeder von uns in irgendeiner Weise zu spüren bekommt. Also in dem Moment, wo wir das schon als links framen, sind wir eigentlich den Rechten schon auf den Leim gegangen. Und das ist ja das Problem. Wir sind immer so ein bisschen in so einer hyperventilierenden Weise, wenn wir so rechte Tabubrüche erleben oder wenn die uns wieder triggern mit irgendwas. Und dann versuchen wir uns entsprechend da zu formieren und dagegen zu halten. Einfach abprallen lassen. Schnelles Umschaltspiel. Einfach sagen, ist Quatsch gewesen. Gegenangriff. Ja? Dass die irgendwann nicht mehr in eine gewisse Atmung kommen, die ihnen ermöglicht, da entsprechend weiter so vorzugehen. Weil die müssen mit mindestens dem gleichen Shit beworfen werden, plus eins, mit dem sie uns bewerfen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir immer noch nicht bessere Politik gemacht. Aber wie gesagt, das ist auch in einer Demokratie auch immer schwierig, weil es ist immer eine Verhandlungssache. Man muss Mehrheiten finden und es wird immer welche geben, die sagen, das ist schlechte Politik. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass diese Politik nicht mehr so viel Reichweite kriegt, beziehungsweise diese Schlagzeilen, diese Tabubrüche nicht mehr so viel Reichweite kriegt.
Genau, Mamdani ist, finde ich, auch ein wirklich wunderbares Beispiel für alles, was wir jetzt gerade besprochen haben. Die haben ja zum Beispiel, also der hat ja Anfang des Jahres angefangen in seinem Amt, ne, im Januar. Und dann haben die ja irgendwann sehr, sehr schnell verkündet, so nach 1-2 Monaten schon, unter Mamdani ist jetzt schon die Kriminalität rasant gesunken. Also viel, viel weniger Überfälle und was weiß ich alles. Parallel muss man natürlich gucken, die hatten einen krassen Winter in New York. Also da waren auch ganz viele einfach nicht mehr auf der Straße unterwegs, die hätten überfallen werden können zum Beispiel. Also das hat garantiert auch irgendwie einen Zusammenhang. Und trotzdem haben die natürlich dann als Kommunikationsteam diese Schlagzeile rausgehauen, weil warum auch nicht? Du musst ja erstmal irgendwie ein paar Meter machen mit dem Mann, ne? Und eben sagen, hier, der setzt sich wirklich fürs Volk an und der ist wirklich dieser Zauberer, für den ihn alle halten. Also fand ich ganz, ganz großartig, dass sie das auch genutzt haben. Das ist im Grunde, wenn man ehrlich sein will, eine Art Populismus, weil es wirklich verknappt ist. Aber die anderen machen es genauso. Und dann nicht nur die Rechtsextremen, sondern die CDU wird es auch machen.
Ja klar, also das ist ein schönes Beispiel. Und ich glaube, viele haben in dem Moment, als du es dann jetzt beschrieben hast, dass es ja ein Winter war und so weiter, haben auch schon wieder so ein bisschen gezögert mit diesem Beispiel, weil sie gesagt haben, naja, so ganz wahr ist es ja aber auch nicht, was er da gesagt hat. Und die würden sicherlich jetzt wieder erstmal noch 26 Rahmenbedingungen erklären und dann damit quasi die Schlagzeile wieder schmälern. Aber genau das darf nicht passieren. Also diese Erzählung, wir haben entsprechend die Sicherheit erhöht, das zieht doch. Und ganz ehrlich, die Gegenseite macht es auch, so wie du es beschreibst. Ich beschreibe ja auch in dem Buch Mamdani an einer Stelle ausführlicher, warum ich finde, dass er das extremst gut gemacht hat mit dem Wahlkampf auch. Er ist ja auch, und deshalb auch dieses ganze Thema Pogo, was sich ja auch durchs Buch zieht, also quasi ja diese Art, wie man auf Konzerten, ursprünglich mal bei Punkkonzerten, dann irgendwann so ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, indem man so gegenseitig sich antanzt, ja, aber immer mit einem Respekt und immer mit einer gewissen Solidarität, weil man eben nicht aggressiv wird und auch keine Opfer dann erzeugt, sondern man einfach ein gemeinsames Gespür entwickelt und eine gemeinsame Energie da entfaltet. Und das hat er ja in seinem Wahlkampf auch gemacht. Er ist auf die Straße gegangen, er hat sich mit Menschen ablichten lassen, er ist in die U-Bahn gegangen und so weiter. Also er ist in den Moshpit quasi, also dieses Gewimmel, in das Pogo-Gewimmel da rein und hat sich auch tragen lassen. Ist auch ein bisschen vielleicht auch mal gestolpert an einigen Stellen, weil es war jetzt kein geleckter Wahlkampf, ne, so wie das andere machen, sondern er hat sich wirklich mit New York identifiziert. Und das ist natürlich mit einer Stadt wie New York vielleicht einfacher als mit dem ganzen Land, keine Frage. Aber er hat das ziemlich perfekt hingekriegt. Und das zeigt ja auch, dass es methodisch geht, diese Pogo-Idee, also diese Art des direkten Austragens. Und gleichzeitig, wenn man dann entsprechend das noch kombiniert mit dem progressiven Populismus, also eine Methodik nehmen im Populismus, ist übrigens nicht per se schlecht. Populismus ist eine reine Methode, ein Instrument. Und die Frage ist immer, wie flanschen wir da was drauf? Ist es was Rechtes? Ist es was Linkes? Dann kann man entsprechend da sagen, dann ist es gut oder schlecht. Aber Populismus sorgt einfach dafür, dass es relativ zielgenau dann auch die trifft, die es treffen soll.
Sehr gut, dass du das erklärt hast. Ich wollte dich eigentlich zu Anfang schon fragen, dass du mal Pogo erklärst. Das hast du jetzt von selbst gemacht. Sehr gut. Ja, und zu den Leuten, die jetzt noch sagen wollen, irgendwie, ja, aber da gab es ja auch den Winter in New York, ne, wie ich das ja auch gesagt habe, ja, den gab es, aber trotzdem gut, dass sie es rausgehauen haben. Da ist mir jetzt gerade noch ein Beispiel eingefallen. Auf einer Lesung von dir gab es ja auch eine Frau im Publikum, die sich sehr vehement gegen die Methoden der letzten Generation nochmal aussprechen wollte und die selbst wohl auch sehr viel bei Klimademonstrationen früher dabei war und so. Und ich habe mir halt in dem Moment wieder gedacht, ja, man kann wirklich, was die letzte Generation gemacht hat, irgendwie nicht gut finden und finden, dass das anders gemacht werden muss. Aber sie haben es geschafft, die Schlagzeilen zu dominieren. Und ich bin mir bis heute sicher, dass die da unbeschadeter rausgekommen wären, wenn eben Mitte links da mal wieder sich gegenseitig solidarisiert hätte und nicht kaputt gemacht hätte. Das kann eigentlich nicht sein, dass irgendwer da tatsächlich mal so einen Vorstoß macht und es irgendwie schafft und wir dann gemeinsam mit rechts den Druck auf die erhöhen. Also dass wir dann halt denen in den Rücken fallen sozusagen. Und das ist auch das, was mich am allermeisten immer ärgert, wenn man sich wirklich schon für diese ganzen Positionen einsetzt und ja auch sehr angreifbar macht, wenn man mit Klarnamen im Internet sich dafür einsetzt. Wenn man dann auf einmal aus den eigenen Reihen sozusagen einen Angriff kriegt oder eine Dolchstoßlegende könnten wir jetzt daraus benennen quasi, also ein Messer in den Rücken, dann fragt man sich nämlich erst recht, wofür man es macht. Und das ist viel, viel schlimmer als alles, was die AfD da einem an Hasskommentare drunter schreiben könnte, weil auf einmal merkt man, man hat den Rückhalt nicht mehr.
Genau, also diese Solidarität, die eigentlich gegen rechts sein könnte, die fehlt. Das hat eben auch wieder mit diesem Wesenzug, sag ich mal, des linken Lagers zu tun, es tendenziell besser wissen zu wollen. Und das muss man dringend ablegen, weil ich glaube wirklich, dass wir auch solche Sachen wie letzte Generation, ich meine, wir haben, also ich persönlich habe es damals sehr gefeiert, was sie da gemacht haben, wirklich, weil ich gemerkt habe, hey, die kriegen die Schlagzeilen. Ja? Die kriegen auch die Bilder, die liefern die Bilder. Und ich habe ja in dem Buch unter anderem auch Carla Hinrichs an einer Stelle erwähnt, auch beziehungsweise Auszüge aus meinem Live, was ich mit ihr hatte. Und sie hat ja damals auch gesagt, wir hatten keinen Masterplan. Und auch dieser Wunsch, gleich immer speziell wieder von Mitte links, einen Masterplan erstmal vorzulegen, um dann sich eventuell zu überlegen, dass man etwas tut. Ja, das ist ja übrigens auch nicht Pogo. Ja, also Pogo heißt an vielen Stellen auch einfach mal machen. Gucken. Ja, was entsteht denn, wenn man mal sich bewegt? Und das sagte sie halt auch. Wir wussten am Anfang nicht, was wir da genau tun werden. Wir hatten natürlich ein Ziel, klar, aber der Masterplan lag nicht vor und wir wussten einfach so, wie es bislang passiert ist, konnte es ja nicht weitergehen. Also war dann irgendwann diese Idee dieser Klebeaktion auf der Straße und so weiter. Und sie sagte auch, naja gut, dann war es das jetzt nicht. Ja, gab ja auch, wie gesagt, Kritik. Aber sie sagt, hey, immerhin sind wir jetzt mal einen Schritt weiter. Ja, und diese Idee, dass man nicht immer gleich alles moralisch überhöhen muss und auch gleichzeitig damit dann auch schon im Gedanken oder im Keim zunichte macht, davon müssen wir mal wegkommen. Und das war, ich erinnere mich auch an die Frau in der Lesung, die dann auch gesagt hat, ja, was letzte Generation macht, ging gar nicht. Obwohl sie wirklich so auch aussah wie eine, die, sag ich mal, früher locker bei der letzten Generation hätte sein können. Ja, also auch irgendwie eher alternatives Auftreten. Und ich glaube, sie hat ja auch damals bei der Anti-AKW-Bewegung mitgemacht, glaube ich, war so das, was sie erzählt hat. Aber genau solche Leute fangen jetzt an, sich moralisch darüber zu erheben, was gerade die Jungen versuchen in ihrer Verzweifeltheit. Und das soll man mal dringend aufhören, weil wir werden alle nicht wissen, wie der richtige Weg ist, aber manchmal entsteht der Weg auch im Gehen.
Ja, Ihr Argument war ja, man soll sich gegen Institutionen richten und nicht gegen die Zivilbevölkerung. Aber gut, letzte Generation hatte eben den Ansatz, maximal das öffentliche Leben zu stören, um irgendwie irgendwo reinzukommen, weil der Rest hat ja offensichtlich nichts mehr gebracht. Ich meine, wir haben es ja auch gesehen, Millionen Leute gehen auf die Straße gegen rechts und Friedrich Merz sagt, linke und grüne Spinner, ne? Also deswegen muss ich auch sagen, also du kannst wirklich dagegen sein und es doof finden, aber wenn du dich nicht solidarisieren oder gemein machen möchtest mit denen, dann sei vielleicht in dem Moment einfach still. Damit hilfst du allen am meisten in dem Moment.
Das Thema mit Demonstrationen Leute aufhalten, ja? Ich frage mich immer so im Stillen, wie war das denn damals kurz vor der Wende mit den Montagsdemos? Gab es da auch Debatten, dass die Menschen, die auf die Straße gingen, ja auch dafür gesorgt haben, dass der Verkehr umgeleitet werden musste oder womöglich gar sich mal staute? Also Revolutionen wirst du nicht völlig schmerzfrei über die Bühne bringen. Es wird immer auch zu Konflikten innerhalb einer Bevölkerung dann geben oder kommen. Und deshalb ist das doch völlig wahnwitzig zu glauben, dass man Demonstrationen bitteschön nur vor einem jeweiligen Ministerium und so weiter. Nein, wir brauchen Demonstrationen, die in die Fernsehbilder gehen. Vom Ministerium interessiert das niemanden. Es braucht plakative, klare, provokative Bilder, mit denen wir über die Medien Druck auf genau die Menschen im Ministerium machen, weil alles andere funktioniert nicht.
Genau, und dann eben in Solidarität, damit die auch merken, es sind tatsächlich sehr, sehr viele, die diese Position beziehen. Denn Politiker, kann man sich jetzt sagen, ja, die wollen doch am liebsten auch vielleicht gute Politik machen und das müssen die doch verstehen. Nee, auch Politiker müssen erstmal gar nichts verstehen, sondern die wollen einfach erstmal gewählt werden. Und wenn die merken, ihre Wählergruppe will sie vielleicht auch nicht mehr wählen, wenn sie jetzt diese Position nicht mal zumindest aufgreift und sich anschaut, dann lenken die irgendwann vielleicht auch ein. So, und jetzt kommen wir vielleicht mal kurz zu einem Beispiel in deinem Buch. Das fand ich halt sehr, sehr schön, weil es sehr, sehr leicht verständlich ist. Wir haben ja jetzt sehr viele Beispiele genannt, wo ein paar Leute sich vielleicht denken, ich weiß nicht, fühle ich mich nicht so wohl. Also kommen wir doch mal zu einem Thema, wo manche jetzt vielleicht sogar ein bisschen nostalgisch werden. Denn damals im Sommer, als es das 9-Euro-Ticket gab, und irgendwie jeder mit diesem 9-Euro-Ticket fahren konnte. Auf einmal sind die Punks auf Sylt aufgetaucht. Ich erinnere mich noch, wie da die Schlagzeilen waren. Und jetzt musst du einmal erklären, warum du meinst, dass das 9-Euro-Ticket progressiver Populismus sein soll.
Also es ist zugegebenermaßen sicherlich etwas zugespitzt und erwähnt es ja auch nur ganz kurz in dem Buch, wobei ich da ganz viele andere Beispiele zeige. Und ich zeige die Beispiele auch deshalb, weil ich eben sagen möchte, es gibt eine gewisse Range, also ein gewisses Spektrum, in dem wir uns da bewegen. Also es gibt nicht den reinen, einen progressiven Populismus, sondern es gibt da Abstufungen, Schattierungen und so. Unter anderem auch Robert Habeck erwähne ich und frage, ist er progressiver Populismus? Oder sogar Loriot habe ich erwähnt, Schimanski, auch die ganzen Kabarettisten, die Alten, so wie Hans-Dieter Hüsch oder Hillebrand, Volker Pispers, aber auch die Neuen, also so Dieter Nuhr, Monika Gruber, und so weiter. Ja, also inwiefern sind das auch vielleicht sogar Seismographen eines Zustandes einer Gesellschaft? Also für mich sind ja das in Anführungszeichen immer so ein bisschen die Hofnarren einer Gesellschaft, diese sogenannten Satiriker. Und dann kann man eben sehen, wie machen die ihre Arbeit und sind die daran, oder kann man daran ablesen, wie die Gesellschaft gerade so tickt. Und bei dem Thema 9-Euro-Ticket war das für mich sehr eindrücklich. Das war halt dieser Moment, wo wir plötzlich alle sowas Gemeinschaftliches hatten. Ja, wir hatten Pogo, wir waren im Warenwort, sind auch sehr eng beieinander. Das waren ja teilweise überfüllte Züge. Aber es hat uns alle auch auf eine gewisse Art sehr gleich gemacht. Ja, wir hatten alle mit 9 Euro die Chance, uns zu bewegen. Wir waren in einer sehr klaren Ansage auch. Ja, es gab auch ein klares Versprechen. Ne? Du kannst für 9 Euro an den Strand, du kannst dich bewegen, du kannst auch Menschen treffen, die du vielleicht sonst so nicht getroffen hast, weil es einfach zu teuer ist. Also es hatte plötzlich etwas Progressives im Sinne von Menschenverbindendes und gleichzeitig auch was Konstruktives, weil wir da ja auch gemerkt hatten, zum Beispiel, dass der Autoverkehr runtergeht. Ja, also die Belastung, CO2-Ausstoß und so weiter, war da weniger in der Zeit. Und es hat halt eben extremst viel, ja, vermeintlich populistische Anmutung gehabt, weil eben die Menschen plötzlich sich verstanden gefühlt haben und wahrgenommen gefühlt haben. Und es war eben kein Gegeneinander. Ja, also es war auf eine gewisse Art plötzlich ein, ja, fast sogar ein bisschen wie so ein kleines Sommermärchen. Ja, also wenn das auch wieder mit dem Fußball so, man könnte jetzt wirklich meinen, ich bin wirklich Fußballfan, aber mir kommt jetzt wieder dieses Beispiel mit diesem scheiß Sommermärchen, ja, was es damals gab. glaube, das war noch 2006 oder sowas, ne, wo man auch gesagt hat, ach, wir hatten eine Mannschaft und endlich waren wir mal wieder eins und besonders toll und bla bla bla. Ich finde, so ein 9-Euro-Ticket hat das auch wunderbar vermittelt.
Absolut. Und es wurde ja leider recht schnell abgeschafft, weil wir uns das angeblich nicht leisten können. Leisten können wir uns aber auf einmal, Asylsuchende an den Außengrenzen abzuschieben, während das eigentlich ein Rechtsbruch ist. Das wurde übrigens gestern nochmal von einem Gericht, also zum zweiten Mal von einem Gericht bestätigt, dass das ein Rechtsbruch ist, was Dobrindt da macht. Das wollte ich nur an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Genau, aber du sagst schon, du hast eine ganz breite Range, die du da beschreibst. In deinem letzten Buch Demokratie am Limit, Fragezeichen, ging es ja irgendwie um so eine Art Bestandaufnahme. Befinden wir uns am Limit? Was passiert da gerade alles? Und jetzt hast du ja tatsächlich konkret gesagt, wie können wir es irgendwie retten? Und du beschreibst da ganz viele tolle Gruppen, Aktivisten, alles, was es da so gibt an Sachen, durch die man Selbstwirksamkeit spüren kann. Und unter anderem ja Black Lives Matter, Letzte Generation, Gavin Newsom aus Kalifornien, der unter anderem ja so eine Trump-Parodie schon ganz oft spielt oder eben auch seinen tollen Online-Shop hat mit ganz tollen Fanartikeln, bin ich großer Fan von. Oder eben Soran Mamdani, dann aber auch Christoph Schlingensief, den ich persönlich vorher gar nicht kannte. Also fand ich sehr, sehr spannend, darüber zu lesen, wie er den Wolfgangsee, meine ich ja, überfluten wollte. Oder auch Zentrum für politische Schönheit mit Philipp Ruch. Und ja, also wirklich ein ganz, ganz tolles Buch, was eben zeigt, wer die Medien beherrscht, beherrscht die Realität. Und ich würde sagen, wir sind jetzt langsam am Ende angekommen dieser Buchbesprechung, obwohl wir noch ewig drüber sprechen könnten und ganz viele Beispiele nennen könnten. Gibt es noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest?
Du hast es im Prinzip perfekt zusammengefasst. Also dieses Buch ist tatsächlich eine Weiterführung meines ersten oder meines mittleren Buches. Das allererste Buch war ja Du hast die Wahl. Das war ja vor der Bundestagswahl. Dann ungefähr ein Dreivierteljahr später kam ja Demokratie am Limit, Fragezeichen. Das war eben diese Zustandsbeschreibung. Und mehr Pogo-Wagen ist sicherlich jetzt so der Wunsch oder die Antwort auf den Wunsch vieler Menschen, ja, was können wir denn tun? Und ich glaube wirklich, so was ich auch bislang an Feedback bekomme von Lesern, die sagen wirklich und Leserinnen, dass das wirklich ganz was ganz anderes ist als die anderen Bücher bislang, weil man tatsächlich jetzt sehr ins Konkrete und ins Tun und so weiter kommt, aber sie es extremst genießen und sich auch wirklich ertappt dabei fühlen, wie oft sie doch immer vermeintlich sachlich und nüchtern und ne, so weiter argumentieren, weil es ja vermeintlich so anerzogen ist und so anständig und so weiter. Aber selbst ein Pfarrer, der mir als Feedback dann gab, ja, das hat er auch also mit Genuss gelesen, das Buch, und vor allen Dingen auch selbst in der Kirche bei der Predigt oder so immer gemerkt, wenn er seinem intellektuellen Anstand gefolgt ist, dann, naja, war halt das Feedback okay. Und wenn er dann mal emotionaler wurde, dann haben die Menschen irgendwie mitgemacht. Ja, dann hat er die Menschen erreicht. Und das ist vielleicht so ein kleines Beispiel, woran man sieht, wir können, wenn wir uns Emotionen wagen, also mehr Emotionen wagen, wir können so viel erreichen. Wir müssen uns nur trauen und auch vielleicht die Kritik aushalten, dass Emotionen vermeintlich unseriös sind. Aber das sind sie eben.
Sehr gutes Beispiel. Eventuell ist demnächst auch eine Lesung in einer Kirche geplant, aber dazu dann bald mehr.
Denn das ist ja in der Tat wichtig. Wir haben ja gerade in Vorbereitung eine Lesetour, die jetzt auch schon einige Highlights quasi bereithält. Aber ich sage dazu noch nichts.
Genau, aber ihr seht natürlich auch bei Marc auf dem Instagram-Profil unter anderem immer verlinkt, welche aktuellen Termine es gerade gibt, also wofür gibt es schon Tickets, und wir kündigen natürlich alles rechtzeitig an. Manchmal gibt es ja auch keine Tickets, sondern er wird halt eingeladen zum Reden, auch dann kündigt er das immer an in seiner Story. Ja, ich würde sagen, vielen Dank, Herr Raschke, dass Sie vorbeigekommen sind.
Ja, sehr gerne doch. Ich bin natürlich jetzt ein sehr wichtiger Autor, ich muss mich jetzt wieder zurückziehen, ich sitze wieder in einem Café, trinke irgendwie ein Espresso und denke übers Leben nach, während ich Zigaretten rauche, was ich nicht kann. Genau, so stelle ich mir jedenfalls mein Autorenleben vor. Praktisch ist das genau das Gegenteil der Fall. Mach einfach weiter und ja, räume von diesem Auto.
Genau, schönes Abschlusswort. Und dann lässt sich zum Schluss nur noch sagen, wir sollten alle mehr Pogo wagen. Und bis zum nächsten Mal.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.